Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Gefühle im Kühlschrank, Unbehaustheit, die Kinderfrage als schwer befrachtetes Thema. Das sind so einige der Stichworte beim Nachdenken der Historikerin Miriam Gebhardt über unsere Nachkriegseltern. So heißt ihr neues Buch. Da geht sie der Frage nach, was die deutschen Nachkriegseltern an ihre Kinder weitergegeben haben und was die Babyboomer, das ist dann die Generation danach, was die daraus gemacht haben. Über diese Fragen werde ich gleich sprechen. Mit Miriam Gebhardt. Es ist Krieg in der Ukraine und wir sprechen jetzt hier über ein Buch, das mir nochmal neu bewusst gemacht hat, wie nah uns der Krieg auch hier bei uns noch ist, in vielen Lebensgeschichten, auch 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und mir auch bewusst gemacht hat, dass ich selbst ein Kriegsenkel bin, wie sehr viele in meiner Generation. Die Historikerin Miriam Gebhardt, die schreibt in ihrem neuen Buch über die Generation der Kriegsenkel und der Kriegskinder. Und jetzt ist sie für uns am Telefon. Hallo Frau Gebhardt, seien Sie willkommen.
Hallo Herr Mayer, danke.
Unsere Nachkriegseltern, wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen, so heißt das Buch. Und Sie beginnen dieses Buch, indem Sie vom Tod Ihres eigenen Vaters erzählen. Warum denn das? Warum fangen Sie damit an?
Der Tod ist, glaube ich, für uns häufig der Anlass, über das Leben nachzudenken, also über das Leben des Elternteils, das gestorben ist. Und ja, das kann ganz praktisch so aussehen, dass wir uns mit den Familienfotoalben auseinandersetzen, mit den Briefen, aber auch bei der Gelegenheit dann eben das danebenlegen, was wir in unserem Leben erlebt haben und dann eben quasi uns die Frage stellen, was hat denn das Leben des eigenen Vaters mit meinem Leben gemacht?
Das heißt, das war für Sie auch ein Anstoß, dieses Buch zu schreiben und nachzudenken über die Prägung Ihrer eigenen Generation und der Väter- und Müttergeneration und was das miteinander verbindet?
Das war ein Anstoß. Ich glaube, dass das Älterwerden allgemein meiner Generation, der Babyboomer oder Kriegsenkel mit sich bringt, dass wir uns ja eben mit den Fragen der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen. Also es ist nicht der Tod eines Elternteils notwendig, aber es ist häufig ein Anstoß.
Bevor wir weiterreden, sollten wir vielleicht nochmal festhalten für alle, was wir überhaupt meinen oder Sie auch meinen, wenn Sie von Kriegskindern und Kriegsenkeln reden. Also Kriegskinder, das wäre die Generation der so zwischen 1930 und 1945 Geborenen und die Kriegsenkel sind dann die, die so zwischen 1955 und 1970 zur Welt kommen. Die Babyboomer nennt man die ja auch. Jetzt erzählen Sie eben auch anhand Ihrer eigenen Geschichte von diesen Generationen und da tut sich so eine gewisse Spannung auf, fand ich, weil einerseits sagen Sie, ja, die Kriegskinder, Gefühle im Kühlschrank ist so eine Überschrift, so eine Gefühlshärte, schreiben Sie auch, ist dieser Generation zu eigen gewesen. Ihre eigenen Eltern, die eben zu dieser Generation gehören, die waren aber beide Psychologen, also berufsmäßig mit Gefühlen eben befasst. Sind Ihre Eltern insofern untypisch für die Kriegskindergeneration?
Ich würde sagen, weil sie auf eine bestimmte Art groß geworden sind, sind sie Psychologen geworden. Also das ist kein Gegensatz. Die Beschäftigung mit der eigenen Kindheit, mit den ja nicht anerkannten Bedürfnissen des Kindes war ja ein treibender Faktor dabei, warum sich in den 60er, 70er Jahren Menschen der Psychologie zugewendet haben. Und in meiner Familie war es dann so, dass nachdem mein Vater schon Psychologe war, meine Mutter dann auch noch Ende der 70er Jahre ein zweites Studium drangehängt hat und quasi da auch nochmal, ich sag manchmal salopp nachgerüstet hat, also sich mit dem Wissen der Psychologie im Gepäck dann mit ihrer eigenen Kindheit beschäftigt hat. Also diese Psychologisierung der Gesellschaft ist sicher auch eine langfristige Folge des Krieges gewesen.
Was würden Sie denn sagen, welche Prägungen haben Sie jetzt von Ihren Eltern mitbekommen, die damit zu tun haben, dass die beiden Kriegskinder waren?
Ja, das ist ein ganz weites Feld. Ich glaube, man kann da ganz tief einsteigen und sagen, es geht sowas wie um sowas wie das Selbstverhältnis und das Verhältnis zur Welt. Betrachte ich das Leben als etwas, das ich meistern muss, für das ich eine bestimmte Abhärtung brauche, eine bestimmte Härte zu mir selbst brauche? Oder kann ich das Leben als etwas betrachten, das ich selber in der Hand habe und gestalten kann? Da sehe ich zum Beispiel einen Riesenbruch bei der Erziehung von Kindern vor den 70er Jahren und nach den 70er Jahren. Und das kann man dann, das ist jetzt ein sehr allgemeines, abstraktes Beispiel, das ich genannt habe, aber man kann dann auch sehr konkret werden, zum Beispiel meine Vorstellung von Weiblichkeit oder meine Vorstellung von der Rolle der Mutter oder von davon, wie Kinder erzogen werden sollten.
Wenn wir das mal konkreter machen, zum Beispiel Rolle der Mutter, sagen Sie, was war denn da die Haltung der noch der Kriegskindergeneration? Wie sollte da eine Mutter sein?
Die Kriegskinder sind ja in der Zeit hineingeboren worden, in der Mutterschaft die zentrale Aufgabe im Leben einer Frau war, laut der nationalsozialistischen Ideologie, und mit der gleichen Ernsthaftigkeit und auch mit der gleichen Heldenhaftigkeit ausgeführt werden sollte, wie beispielsweise der Beruf des Soldaten. Das wurde tatsächlich gleichgesetzt. Es war wichtig, viele Kinder zu kriegen, gesunde Kinder zu kriegen und die dann in einem bestimmten ideologischen Sinne zu erziehen. Und insofern war die Mutterrolle einerseits ja eine Norm. Es war gar nicht denkbar, sich als Frau dagegen zu entscheiden, aber gleichzeitig war die Mutterrolle auch eine Last. Und ich bin der Meinung, dass diese Ambivalenz gegenüber dieser Mutterrolle sich in meiner Generation dann so ausgewirkt hat, dass viele meiner Geburtenkohorte eben sich gegen ein Kind entschieden haben.
Weil dieser Aspekt der Last, der Belastung auch durch Kinder eben weitergereicht wurde von der Kriegselterngeneration?
Ja, weil die Aufgabe, die eine Mutter bewältigen muss, schier ja unlösbar war. Man musste unbedingt alles richtig machen im Umgang mit dem Kind. Und es wurde einem nicht als eine besonders lustvolle Erfahrung geschildert, sondern eher als eine Pflicht. Ich glaube, viele in meiner Altersgruppe kennen noch die Geschichten von der Mutter, die im Keller die Windeln im Waschzuber auswaschen musste und diese ganzen zahlreichen Hygienemaßnahmen, die sie ergreifen musste, um einen Säugling halbwegs ordentlich zu halten. Also da in meinem Bild sind eigentlich, die haben die Pflichten und die unangenehmen Seiten der Mutterschaft überwogen.
Jetzt, um zu verstehen, was für ein Buch Sie da geschrieben haben, jetzt haben wir darüber gesprochen, was Sie auch von Ihren eigenen Eltern mitbekommen haben, wie Sie geprägt wurden von Ihren Eltern, dass Sie von Ihrer eigenen Lebensgeschichte auch erzählen in dem Buch, aber Ihre Materialbasis ist natürlich noch viel breiter. Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen, auf welche Materialien Sie sich stützen für Ihr Buch.
Ja, ich bin ja Historikerin und habe mich an schriftliche Quellen gehalten, also in erster Linie an sogenannte Selbstzeugnisse, das sind Autobiografien, Tagebücher, Briefe, die habe ich gefunden im Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen. Das ist für mich eine ideale Quelle, weil sie einem quasi, also weil sie nicht selbst erzeugt ist, wie Interviews beispielsweise, sondern weil ich mich erstmal mit dem, was ich dort vorfinde, auseinandersetzen muss und lernen muss, es zu verstehen. Und darüber hinaus bin ich ja spezialisiert auf dem Gebiet Nachkriegsgeschichte, Familiengeschichte, Geschlechtergeschichte und habe eben sehr viel Kenntnisstand, Forschungsstand mit einfließen lassen.
Sie beziehen sich auch auf sehr viele andere Sachbücher, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder mit verwandten Themen auseinandersetzen. Sie beziehen sich auch auf viele Romane, die Angehörige der Babyboomer-Generation geschrieben haben. Das fand ich auch nochmal besonders interessant. Also Julia Frank zum Beispiel könnte man dann nennen, Arno Geiger, Katharina Hacker. Und Sie erzählen von einer besonders eindringlichen Erfahrung anhand des Beispiels des Schriftstellers Frank Witzel, der erzählt, das beschreiben Sie, dass seine Eltern waren auch solche Kriegskinder, die ihm immer wieder gedroht haben, dass er in ein Internat abgeschoben wird und dass sie das regelrecht inszeniert haben, diese Bedrohung für das Kind. Und auch immer, damit es besonders gut wirkt, gerade vorm Schlafengehen, damit ihnen diese Androhung, wir verstoßen dich, schieben dich ab ins Internat, offenbar besonders wirksam ist und ihnen seine Träume erfährt. Was haben diese Eltern da gemacht mit diesem Kind und warum?
Ja, das ist ein sehr interessantes Beispiel. Auf der Oberfläche kann man das einfach als Erziehungsmaßnahme, als typische Drohkulisse lesen. Ja, wenn du dich nicht ordentlich verhältst, dann kommst du ins Internat. Aber er hat der noch eine weitere Bedeutung gefunden, nämlich, dass sie etwas inszenieren, was ihnen selbst passiert ist, nämlich, dass sie als Kinder aus ihrem Elternhaus gerissen wurden durch die Kriegsumstände, als Kinder damit zurechtkommen mussten, plötzlich alles zu verlieren und in einer fremden Umwelt wieder aufzutauchen und sich damit irgendwie ja zurechtzufinden. Und das, weil sie sich selbst mit ihrem Schicksal als Kind nicht auseinandergesetzt haben, sich da nicht das bewusst gemacht haben, inszenieren sie diese Erfahrung mit dem eigenen Kind, indem sie ihm bei Nacht und Nebel androhen, du musst eventuell das Haus verlassen und hast hier nur einen Koffer zur Verfügung.
Das ist dieses Thema der Unbehaustheit, das machen Sie auch groß für die Kriegskinder, die so viel auch Bedrohung ihres Beheimatetseins erlebt haben und das auch weitergegeben haben, eben an die nächste Generation, wo sich das wieder in anderen Formen ausgeprägt hat. Ich möchte noch gern eine Frage stellen, weil ganz am Ende des Buches, also ich habe schon gesagt, es gibt viele andere Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen, auch Sachbücher, Sabine Bodes, da zum Beispiel eine wichtige Autorin. Und Sie wenden sich jetzt am Ende Ihres Buches gegen so eine, ich will es mal so eine generelle Traumaerzählung nennen. Ja, sowas, wir sind alle traumatisiert, mindestens die Kriegsenkel leiden bis heute unter den Kriegstraumata. Da sagen Sie zum Beispiel auch im Blick auf Ihre eigene Familie, ja, Sie könnten da keine Familienpathologie erkennen bei sich. Warum wollten Sie diesen Punkt noch gerne machen am Ende Ihres Buches?
Sie haben ja schon eingangs gesagt, dass ich ein Psychologenkind bin und deswegen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Inflationierung des Traumabegriffes. Ich möchte gern, dass der Traumabegriff für die Menschen vorbehalten ist, die tatsächlich so ein schwer einschneidendes Erlebnis hatten und auch entsprechende Krankheitssymptome daraus entwickeln. Wir sprechen aber in der Gesellschaft mittlerweile jedem ein Trauma zu, auch eben ein über Generationen hinweg weitergetragenes Trauma. Und da sehe ich, abgesehen von der Unschärfe des Begriffs, auch das Problem politisch, dass wir uns im Grunde auf eine Ebene stellen mit den Opfern des Zweiten Weltkriegs und den Opfern des Holocaust beispielsweise und dadurch die Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwimmen könnten und wir uns es etwas zu bequem machen mit unserer deutschen Geschichte.
Das sagt Miriam Gebhardt. Ihr Buch heißt Unsere Nachkriegseltern, wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen. Im Verlag DVA ist dieses Buch erschienen. Frau Gebhardt, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Straßenkritik.
Mein Name ist Nadine Pischel. Ich komme aus dem Rheinland, aus Bonn. Und gerade lese ich Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley. Ich habe letztes Jahr in Garmisch den ersten Band von Lucinda Riley gekauft, Die sieben Schwestern. Und jetzt bin ich wieder in Garmisch und bin beim letzten Band angekommen. Also es schließt sich der Kreis. Ist mir empfohlen worden von einer ganz lieben Buchhändlerin hier. Man kriegt einiges aus der Historie mit in Form von persönlichen Lebensgeschichten. Lässt auch nachvollziehen, wie manch eine Gesellschaft sich in die Richtung oder in die andere entwickeln konnte. Das finde ich toll. Und es entspannt halt total. Es ist leichte Unterhaltung. Der Alltag ist frustran genug und die Nachrichten momentan auch. Und wenn man weiß, ich tauche jetzt ein in Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley, dann weiß ich, es geht gut aus. Also es hilft bei manchen Bildern, die man in den Nachrichten sieht, einfach mal abzuschalten und zu träumen.
Nadine Pischel liest in Garmisch den Roman Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley. Als Taschenbuch gibt es das im Goldmann Verlag mit 830 Seiten für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In diesem Buch gibt es eine poetische Vergegenwärtigung der verschwindenden Landschaften und Dörfer in den Gebieten des rheinischen Braunkohletagebaus. Das stand in einer Kritik in der Süddeutschen Zeitung zu Jürgen Nenzers Buch Auffliegendes Gras. Und diesen Gedichtband hat unser Lyrikexperte Nico Bleutke für uns gelesen. Guten Tag, Herr Bleutke.
Guten Morgen.
Gedichte und Braunkohletagebau, das ist jetzt keine so häufige Paarung. Wie bringt Jürgen Nenzer denn das zusammen?
Naja, erstmal sozusagen über eine, nennen wir es Ähnlichkeit in den Techniken. So wie dort die großen Schaufelradbagger an den Erdkrusten entlangschaben, so gräbt Jürgen Nenzer mit seiner Sprachschaufel in der Welt und zeigt uns oder sieht sich Erdschichten an und natürlich auch Wortschichten immer.
Und gibt's was entdeckt er da oder welches poetische Material entdeckt er jetzt im rheinischen Braunkohletagebau?
Also ihn interessieren vor allen Dingen mal die Bodenschichten. Das ist ein sehr altes Bild, das es schon bei Annette von Droste-Hülshoff gibt. Der Schnitt in den Boden, an dem man dann an diesen verschiedenen Lagen gewissermaßen die Zeit sehen und ablesen kann. Das Ganze hat natürlich dann mit Erinnerungsschichten zu tun und historischen Resten, die Jürgen Nenzer immer interessieren. Dann entdeckt er natürlich die Landschaft, eine zerstörte, versehrte Landschaft. Und das zeigt er sehr schön anschaulich anhand dieser Dörfer, die weichen mussten und abgetragen und zerstört wurden, anhand Kleinigkeiten wie Inventaren eines Wohnzimmers oder Erinnerungen an einem Fensterblick und eigenen Kindheitserinnerungen auch. Wespen, die so eine Birne, eine verfaulte Birne umkreisen und sowas. Es geht natürlich auch darum, dass diese Dörfer andernorts wieder aufgebaut wurden. Also Erinnerung, Rekonstruktion, Rekultivierung, wie man das so schön nennt. Mhm, und dann interessiert Jürgen Nenzer dieser Braunkohletagebau als, wie soll man es nennen, Bildspeicher vielleicht für das eigene poetische Tun. Ich lese dazu mal kurz was vor. Gebundene Schwebstoffe, Lehm, schaufelnde Schaufeln, immer bleibt etwas stehen in der Luft. In dem kleinen Zitat hat man gewissermaßen die ganze Poetik von Jürgen Nenzer in Reinform. Schwebstoffe, Lehm, das sind sozusagen die Aggregatzustände. Der Lehm sind die Bodenschichten, die Schwebstoffe ist die poetische Einbildungskraft, die sich entzündet und dann schwebt. Die schaufelnden Schaufeln sind das Verfahren, das sich immer auch selber bedenkt. Und dann hat man eben die Reste, die in der Luft stehen bleiben. Das sind die Lücken im Sprechen, das, was die Zeichen der Sprache nie einlösen können eigentlich.
Das ist jetzt ein Zyklus in diesem neuen Buch von Jürgen Nenzer. In den anderen Zyklen geht es dann um ganz andere Welten?
Es geht zum Beispiel um Kreta. Das sind so eine Art Reisegedichte, ein bisschen auch touristisch. Auch die entspinnen sich an Kleinigkeiten, einem Barbesuch zum Beispiel oder ein paar Plastikflaschen. Und dann geht auch hier Jürgen Nenzer in die Historie rein. Er entdeckt zum Beispiel, dass die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg Munition in einer Höhle gelagert hat. Oder es ist von einer Festungsinsel die Rede. Das Ganze wird vermengt. Wie sollte es auf Kreta anders sein, mit Einsprengseln aus der griechischen Mythologie? Und es kommen Stimmen anderer Dichtender rein. Inger Christensen zum Beispiel an anderer Stelle. Paul Celan spielt eine große Rolle. Es gibt einen sehr schönen Zyklus, der nennt sich Arboretum. Eine Sammlung von Baumgedichten, die ganz konkret die Espe, die Rotbuche, die Schwarzpappel bedichten. Das nimmt so seinen Ausgangspunkt immer an der Beschreibung der Rinde, an der Borke, an den Ästen. Und dann wird das verwandelt als Sprungbrett für Bilder über die Vergänglichkeit zum Beispiel. Und es gibt ein sehr schönes Langgedicht, kann man eigentlich sagen, über eine Starenwolke. Man kennt das so im Herbst, wenn sich die Stare formieren über den Feldern und dann so ganz eigentümliche Figurationen bilden. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für als Bild für die Poesie auch für Jürgen Nenzer. Die dauernden Übergänge, die Veränderungen, das Zusammenspiel von Bild und Ton, wenn dieses Rauschen der Stare, weil der Schall ja langsamer ist, so ein bisschen verzögert kommt. Und das verwandelt er in sehr schöne figurative Gedichte.
Also eine Starenwolke, Bäume, Kreta, der Braunkohletagebau, das sind ja nun sehr verschiedene Welten. Haben seine Gedichte dann auch ganz verschiedene Tonlagen und Gestaltungen? Sie haben schon gesagt, das eine ist ein Langgedicht, wahrscheinlich dann auch ganz anders im Ton als die kürzeren.
Ja, man sieht es vor allen Dingen erstmal optisch. Diese Braunkohletagebau-Gedichte sind wirklich ganz schmale Dreizeiler, manchmal nur ein Wort pro Zeile und sehr hart geschnitten. Man spürt in der Formrichtung diese Schnitte in die Landschaft. Andere, wie diese Kreta-Gedichte, sind eher schwingend. Der Rhythmus spielt eine ganz große Rolle. Rhythmische Beschleunigung und wie das Ganze dann auch verlangsamt. Dann spielt Jürgen Nenzer sehr gerne mit Fachbegriffen und Lautähnlichkeiten. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, da werden Zungenblüten werden zu einem Zungenblühen. Oder es gibt die Verbreihe Federn, Fiedern und Fiebern. Und solche Klangähnlichkeiten werden dann in die Gedichte eingestreut.
Ich muss ja sagen, dass ich bei dem Titel dieses Gedichtbandes, Auffliegendes Gras, da habe ich jetzt eher an Gedichte gedacht, die ganz nah auf einzelne Phänomene der Natur schauen oder von denen ausgehen. Das ist vielleicht bei diesen Baumgedichten so. Das prägt aber eben nicht das ganze Buch offensichtlich.
Letztlich tut er es vielleicht doch. Also er geht von einzelnen Phänomenen der Natur aus und der Sprache. Nur er weiß eben, dass Wahrnehmung und Sprache immer vermittelt sind, dass Sprachenzeichensystem es nie direkt zugreifen kann. Er weiß auch, dass unsere Wahrnehmung inzwischen medial überformt ist durch Fernsehen, durch Radio, durch Smartphones und natürlich Computer. Und das alles wird mitbedacht. Es gibt aber trotzdem einen sehr schönen Zyklus auch von ganz einfachen kleinen Gedichten oder eine Sammlung eher, die heißt Was zusammenfällt. Das sind so Augenblicksbilder, die sich an dem Rascheln einer Amsel oder an einem Klopfen im Ohr entzünden können. Da gibt es auch Bilder, die vielleicht ein bisschen gewollt klingen, aber man sieht nochmal sehr schön in so einem kleinen an diesen kleinen Stücken, was eigentlich die Verskunst, die wirklich schöne Verskunst von Jürgen Nenzer ausmacht. Und ich lese ihn vielleicht zum Abschluss eines dieser kleinen Gedichte. Unter deinem Rippenbogen, Schlag für Schlag eine Andacht ins Fließen. Manchmal fliegen Vögel still durch uns hindurch. Hier, nimm diesen Zweig, er ist voller Wälder.
Ein Gedicht aus dem Band Auffliegendes Gras von Jürgen Nenzer. Die Gedichte sind im Verlag Poetenladen in Leipzig erschienen. 70 Seiten hat dieses Buch. 18,80 Euro ist der Preis. Und vielen Dank an unseren Kritiker Nico Blottke. Wie bin ich nur in der Psychiatrie gelandet? Um diese Frage dreht sich das Hörspiel Tollhaus von Marc Karnack. Das ist ein ungewöhnliches Hörstück mit experimentellen Musikminiaturen und mit dem Sänger Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten als Sprecher. Unser Kritiker Andi Hörmann jedenfalls, der ist sehr begeistert von Tollhaus.
Zingst, das Heilbad an der Ostsee. Ist dorther Niedermoor gelandet oder bildet er sich das ein und wir hören die Stimmen in seinem Kopf? Vielleicht ist alles nur ein einzig großes Hirngespinst.
Willkommen in unserem Haus.
Gemeint ist das Tollhaus, so auch der Titel dieser fast einstündigen Collage aus experimentellen Musikminiaturen, dem wirren Bewusstseinsstrom von Herrn Niedermoor und der Hausordnung der psychiatrischen Einrichtung.
Bei einer gegenwärtigen erheblichen Selbstgefährdung oder einer gegenwärtigen erheblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer Personen können besondere Sicherheitsmaßnahmen angeordnet werden, wie die Beschränkung des Aufenthaltes im Freien, Ausgang, die Unterbringung in einem besonderen Raum, Isolierung, oder die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch mechanische Mittel, Fixierung.
Herr Niedermoor ist 62 Jahre alt und ehemaliger Arbeiter in einer Recycling AG. Er findet sich eines Tages in dieser Psychiatrie und weiß nicht genau, wie ihm geschieht. Warum ist er dort überhaupt gelandet?
Sie werden entlassen, wenn die vom Gericht festgesetzte Unterbringungszeit abgelaufen ist oder das Gericht den Unterbringungsbeschluss vorzeitig aufgehoben hat, wenn die Voraussetzungen des Beschlusses entfallen sind.
Dieses Hörstück erinnert natürlich an Josef K. in Franz Kafkas Der Prozess. Auch Josef K. wurde aus heiterem Himmel verhaftet und gibt sich seinem Urteil hin. Und so ist es auch im Tollhaus.
Zunächst einmal muss jedoch eine Unterbringungsanordnung befolgt werden. Wir werden jederzeit bemüht sein, Ihren Aufenthalt in unserer Klinik so wenig beeinträchtigend zu gestalten wie nur möglich, sofern dies möglich ist.
Der Berliner Autor, Übersetzer und Hörspielmacher Marc Karnack hat mit Tollhaus einen Musik-Text-Hybriden geschaffen. Eine Aneinanderreihung von etwa 20-sekündigen Sequenzen. Es gibt keine Handlung.
Fräspause, kontrollierter Stopp, Veränderung von Vorschub- oder Spindeldrehzahl, Visualisierung der kompletten Fräsmechanik, ersichtlicher Steuerschrank und Mikroprozessor Bedienpult, das über eine Verlängerung auch vom Recycler aus bedient werden kann.
In die Rolle von Herrn Niedermoor schlüpft der charismatische Sänger Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten. Gleichmütig, teils abgeschlagen und teils rhythmisiert spricht er den Text.
Ausgang, Isolierung, Fixierung, Ausolierung, Isofix, Gangierung, Blisolierung, Fikulation, Lekomate.
Die Musik kommt vom finnischen Komponisten Jukka-Pekka Kärvinen. Und die ist das wahre Verrückte in diesem Hörstück. Sie changiert durch alle Genres, schraubt sich in unsere Gehirnwindungen und wird fast körperlich erfahrbar. Mal blubbert Minimal-Techno wie zermürbende Gedanken, mal kratzt Free-Jazz wie nagender Selbstzweifel, mal verwehen New-Age-Synthesizer die Hoffnungen. Und so ist Tollhaus ein tolles Hörstück.
das Hörspiel Tollhaus in der Regie von Marc Karnack. Der war auch Autor dieses Hörspiels. Der Sprecher ist Blixer Bargeld. Die Musik kam von Jukka Pekka Kärvinen. Und erschienen ist das alles beim Label Belleville. Der Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline, der ist genauso gefeiert wie umstritten. Gefeiert wurde und wird er für seine großen Romane, Reise ans Ende der Nacht zum Beispiel oder Tod auf Raten. Umstritten ist er wegen seiner Nähe zum französischen Vichy-Regime, das mit den Nationalsozialisten kollaboriert hat. In Frankreich ist er auf jeden Tag einer der Autoren des 20. Jahrhunderts. Und da war die Aufregung groß in der literarischen Szene dort, als vor einigen Monaten Tausende bisher unbekannte Manuskriptseiten von Céline gefunden wurden. Und jetzt ist der erste Text aus diesem Konvolut in Frankreich erschienen. Mein Kollege Dirk Fuhrig, der kommt gerade aus Paris zurück. Da ist das Buch, das erste Buch mit unter großem medialen Wirbel beim Verlag Gallimard herausgekommen. Hallo Dirk Fuhrig.
Ja, guten Morgen.
Warum ist denn jetzt da die Aufregung eigentlich so groß, dass diese Texte entdeckt wurden?
Ja, es ist einer der größten Manuskriptfunde der letzten Jahre. Jahrzehnte, muss man sagen. Ein Kubikmeter Papier soll das gewesen sein. 5.324 Seiten, von denen einige auch in einer kleinen Ausstellung jetzt zu sehen sind, bei Gallimard, dem Verlag, dem großen französischen Verlag, der das rausbringt. Und dieser Fund führt eben auch in die abgründige Geschichte, Sie haben es schon angedeutet, der Kollaboration einiger Franzosen mit den Nazis während der Besatzung Frankreichs. Und Louis-Ferdinand Céline eben einerseits großartiger Erneuerer der Sprache, dann andererseits Antisemit. Und es gab also wirklich auch eine Art Literaturkrimi, der dazu geführt hat, dass diese vielen Manuskriptseiten überhaupt aufgetaucht sind. Und das war im August. Jetzt ist das Buch von einem dieser Texte, die da drin waren, schon raus. Mit 80.000 Exemplaren Startauflage hat Gallimard da also wirklich auch etwas hingelegt. Also man erwartet auch wirklich, dass das massiv gekauft wird.
Riesige Startauflage. Ich hänge jetzt im Kopf noch an dieser Vorstellung, entdeckt man denn nicht einen Kubikmeter Papier? Sowas muss doch auffallen. Wie hat man das gefunden?
Ja, also das ist wirklich ein Krimi. Ich habe es schon eben gesagt. Es war so, dass Céline mit seiner Frau 1944 Hals über Kopf aus seiner Wohnung in Montmartre fliehen musste, weil die Befreiungsarmee kam und er eben als Deutschen nahe oder Vichy nahe Schriftsteller verschrien war und deswegen musste er fliehen. Da ist er sehr eilig, hat alles zusammengerafft zum Bahnhof und nach Baden-Baden und dann Sigmaringen gereist, konnte eben aber nicht alles mitnehmen. Später dann hat er immer beklagt, dass Manuskripte, die in seiner Wohnung zurückgeblieben waren, dass die verschwunden waren. Und er sprach von Reinigern, also Leute, die sein Werk irgendwie weggenommen, vernichtet hätten und so. Da ist immer wieder die Rede davon, dass diese Manuskripte verschwunden waren. Und jetzt ist vor 2 Jahren hat offenbar unter ganz obskuren Umständen ein Journalist, der ehemalige Journalist der Zeitung Libération, von einem Dritten diese Manuskripte bekommen. Man weiß bis heute nicht ganz genau, wie das war. Aha. Und er hat die aber nicht gleich der Öffentlichkeit preisgegeben, weil er erst gewartet hat, bis die Witwe von Céline gestorben war. Denn er wollte verhindern, so heißt es, dass die Witwe noch von den Rechten an diesen Manuskripten verdient. Und weil die Witwe eben auch eher rechtslastig orientiert war, wie Céline selber, wollte er warten, bis sie gestorben ist. So, das war im August, da gab es auch schon Riesenwirbel und jetzt ist innerhalb kürzester Zeit nach einigem juristischen Geplänkel, wer denn tatsächlich der Rechtsnachfolger dieser Manuskripte ist, dieser Texte ist, ist das Werk jetzt erschienen. Das erste Werk aus diesem Konvolutblut und das heißt Guerre, also Krieg.
Also Krieg, darin geht es um Erzählungen vom Krieg oder worum geht es?
Es geht um einen Roman, der zwar nicht als Fragment erhalten ist, aber noch in unkorrigierter Fassung, also noch nicht in der Endfassung vorliegt. Gedruckt sind das jetzt knapp 200 Seiten und es ist eine Erzählung, die autobiografisch beginnt und immer mehr ins Romaneske sich wendet. Céline selber war verletzt worden in den Anfangstagen des Krieges 1914 in der Normandie im Norden Frankreichs. Und dort spielt auch dieser Roman. Er spielt im Feldlazarett, spielt in einer kleinen Stadt im Norden, wo ein Protagonist namens Ferdinand, wie Céline,
sich bewegt, wie er über seine Kopfschmerzen klagt. Und das ist real, denn Céline hat sein ganzes Leben immer wieder beklagt, dass er so eine schreckliche Musik im Kopf hat durch eine Kopfverletzung. Darum geht es. Es geht um eine furchtbare Armverletzung. Es geht um die Schrecken des Krieges. Und es geht, und das ist mehr oder weniger die Erfindung, es geht dann um die Flucht des Protagonisten von dieser Stadt im Norden Frankreichs nach London.
Und wenn es um die Schrecken des Krieges geht, ist das dann auch so ein Antikriegsroman, wie dieser berühmte Roman von Céline, Reise ans Ende der Nacht, 1932 ist der erschienen?
Ja, also man kann das, glaube ich, durchaus sagen, auch wenn es jetzt kein Antikriegsroman aus moralischem Impetus ist, sondern weil er die Schrecken dieses Krieges so wirklich brutal beschreibt. Also es gibt wirklich... Es ist manchmal kaum auszuhalten, wie direkt er Verwundungen beschreibt, wie er die Geräusche beschreibt, die der Krieg verursacht, wie die Massaker, die da angerichtet wurden, wie das plastisch in Literatur kommt. Und bei Céline ist es ja so, er ist jemand, der die Sprache revolutioniert hat, der Gossensprache, das Argot verwendet, also auch Begriffe verwendet, die viel, viel drastischer sind, als wir das jetzt vielleicht in einem hochliterarischen Ton erwarten würden. Also alleine dadurch ist das auch eine Gewalt und eine Brutalität, die da hineinkommt in diese Texte. Also es ist ein schauerlicher, ein Schreckensroman, kann man sagen. Und vielleicht für alle Leute, die jetzt auch so an Triggerwarnungen denken, ja, also auch sexuelle, auch frauenfeindliche Dinge kommen da vor. Also es ist ein Roman, der wirklich gewaltig ist und der auf das andere, die anderen Teile seines Werkes, das ja auch deswegen berühmt ist, sehr stark verweisen.
Und würden Sie sagen, dass das Bild von Céline, ich habe es vorhin so ganz knapp skizziert, einerseits, Sie haben es auch nochmal gesagt, der große Spracherneuerer und Romanerneuerer, andererseits eben der mit der Nähe zum Faschismus, dieses Buch, was jetzt aus diesem Konvolut erschienen ist, verändert das dieses Bild?
Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, es bestätigt eher so seine literarische Kraft, seine literarische Gewalt, also auch, ich habe es gerade schon angedeutet, wie stark er diese auch Dramatisierungen durch den Krieg beschreibt. Ich würde sagen, dieser Roman Guerre verstärkt eher das Bild des Literaten. Antisemitische Passagen sind jetzt da nicht zu finden. Das Buch, also das Manuskript, ist auch in den 30er Jahren, 34 wahrscheinlich, geschrieben, hat noch nicht diese antisemitischen Züge, die dann später in einigen Pamphleten auftauchen.
Dann sagen Sie zum Schluss mal bitte noch, also beim Verlag Gallimard ist dieses Buch erschienen, dem großen, wichtigsten Literaturverlag in Frankreich. Dieses Kubikmeter Papier wirft wahrscheinlich noch einige andere Romane ab. Also ist da noch mehr zu erwarten? Gibt es schon sowas wie einen Editionsplan?
Ja, tatsächlich. Also es wird jetzt nach dem Guerre kommt im Herbst dieses Jahres soll der Roman Londres, also London, herauskommen. Das ist praktisch die Fortsetzung. Dann ist noch ein Roman geplant, La Volonté du Roi Krogold. Da geht es um den König Krogold. Das wird dann auch im Herbst sein. Und dann im kommenden Jahr wird es eine komplette Neuedition von Kanonenfutter geben, also Caspi im Original. Dafür sind nämlich auch einige zusätzliche Texte aufgetaucht in diesem Konvolut. Und es wird diese große, prächtige Plejad-Ausgabe, das ist so eine also ganz renommierte Ausgabe, auch im Gallimard Verlag, da wird ein Band komplett neu gestaltet und es ist auch geplant, diese schrecklichen antisemitischen Texte jetzt nochmal neu aufzulegen im Kontext einer historisch-kritischen Ausgabe.
Die Entdeckung bisher unbekannter Bücher von Louis Ferdinand Céline. Als erstes dieser wiederentdeckten Bücher ist jetzt der Roman Guerre bei Gallimard erschienen. Wir haben mal nachgefragt hier in Deutschland bei Célines deutschem Verlag Rowohlt. Da soll Guerre auch demnächst erscheinen und wahrscheinlich auch weitere seiner wiederentdeckten oder neu entdeckten Romane. Die Verhandlungen darüber laufen aber noch. Vielen Dank an Dirk Fuhrig.